Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Nachbesprechung. Wir haben gerade zusammen in dieser Konstellation das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande geschaut und jetzt quatschen wir ein bisschen drüber. Unsere ersten Impressionen aus diesem Spiel. Tobi hat schon die Taktikkanone ausgerichtet und wird uns gleich da mit einigen Fakten und Beobachtungen beschießen. Ja, was sagen wir zu dem Spiel? Es ist nicht so elegant, spektakulär gewesen wie das Spiel gegen Frankreich, aber am Ende trotzdem ein Sieg.
Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Es war eigentlich ein ganz gutes Spiel. Es war jetzt kein überragendes Spiel mit ohne Ende Highlights, aber es war, finde ich, durch die Bank weg ein gutes Niveau. Und die Mannschaft hatte Zeit, sich weiter einzuspielen. Wir haben ein sehr schönes Tor von Mittelstädt gesehen. Es gab ein paar Torchancen, aber man muss sagen, heute war der größte Gegner der Rasen.
Der Frankfurter
Rasen. Man muss es sagen, es ist der Frankfurter Rasen und ich nehme da auch ein Stück weit Verantwortung auf mich.
Ja, wir hatten diverse Szenen, das muss man kurz erklären, in denen Musiala zum Beispiel weggerutscht ist. Es ist ja ein Spieler, der eben durch schnelle Richtungswechsel, Haken schlagen und so weiter auch mal eine Abwehrkette auseinanderreißen kann und was kreieren kann. Und das konnte er gar nicht, weil einfach jedes Mal, wenn er Gewicht verlagert hat, ist er ausgerutscht und lag auf dem Boden. Das war wirklich ein bisschen nervig. Man hat auch viele so technische Unsauberkeiten gesehen. Der Ball ist manchmal ein bisschen gehuckelt, die Pässe kamen unsauber. Das war wirklich ein Faktor, der das Spiel ein Stück weit geprägt hat. So blöd das klingt, war ein bisschen nervig. Ich fand aber auch, dass wir eine Mannschaft der Niederlande gesehen haben, die das ein bisschen seriöser gespielt hat als die Franzosen. Und vor allem auch, ja, kompakter standen und Deutschland vielleicht vor eine Aufgabe gestellt hat, die vergleichbar sein wird mit dem, was bei der Europameisterschaft gegen Schottland und Ungarn auf die Mannschaft zukommt, nämlich, dass sie ja wirklich sehr enge Räume bespielen müssen. Und die Niederlande hat auch ein bisschen mehr Bock gehabt, zu arbeiten, zu laufen, zuzustellen, Räume zuzulaufen. Das wird bei der Europameisterschaft, wenn es ernst wird, natürlich auch so sein. Und da hat man gesehen, das ist nicht ganz so einfach. Ja, wenn der Gegner so agiert, da tun sie sich schon ein bisschen schwer. Also da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt vielleicht nicht Ungarn 4-0 wegfiedeln, sondern dass es im Zweifel ähnlich laufen kann wie in der Vergangenheit, obwohl wir jetzt alle so ein bisschen euphorisiert sind, dass du so ein Spiel auch im Zweifel mal 1-0 verlieren kannst, ne? Wenn du dir einen dummen Konter oder eine Standardsituation. Kommt Willi Orban angeflogen nach einer Ecke oder so und dann verlierst du die Geschichte. Ist nicht ausgeschlossen.
Nee, trotzdem ist ja jetzt erstmal die Stimmung gedreht, muss man sagen. Also das war halt schon mal sehr gut, dass sie jetzt auch noch dieses Spiel gedreht haben. Also aus dem 0-1 dann am Ende tatsächlich noch ein 2-1 gemacht.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Gemacht haben, auch wenn es im wahrsten Sinne des Wortes knapp war mit dem Ball im Tor. Ich fand, das war eine, wie er schon richtig gesagt hat, das war eine Fortführung des Frankreich-Spiels gegen den Gegner, der es deutlich ernster genommen hat, hatte ich das Gefühl. Also Niederlande spielt ja sowieso ein bisschen defensiver mit ihrer Fünferkette hinten drin, mit ihrem sehr starken Mann gegen Mann. Ist nicht leicht, dann so einen Gegner zu knacken, gerade wenn du nicht perfekt optimal abgestimmt bist. Da hat schon vieles gut funktioniert, aber es war noch nicht perfekt. Also was mir persönlich missfallen hat, manchmal die Tiefe gefehlt. Dann haben sich drei Spieler gleichzeitig fallen lassen, wo du denkst, okay, wenn jetzt zwei sich fallen lassen, einer gibt Tiefe oder wenn jemand die Räume besetzt, die dann frei werden, das wäre optimaler gewesen. Aber das kann man auch vielleicht nicht verlangen von der Mannschaft, die gerade erst sich in dieser Form gefunden hat. Und dafür war es schon ein sehr, sehr ordentliches Spiel mit ein paar kleinen Negativzeichen, haben wir auch schon gesagt. Aber ich will es jetzt auch nicht zu schlecht reden, weil es war auch, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig am Ende auch noch ein Sieg. Dass es noch ein Sieg geworden ist und nicht eben beim 1-1 geblieben ist.
Ja, das Siegtor war natürlich ein bisschen spektakulär in dem Sinne, dass es gar nicht so aussah, als wenn der Ball über die Linie gekommen wäre nach diesem Schulterball, nach einer Flanke von Füllkrug. Und die Niederländer haben auch eifrig protestiert. Und am Ende hat die Technologie aber gesiegt. Ja, es gab ja dann diese Tortechnologie und die hatte recht, muss man sagen. Der Ball war einen Zentimeter über die Linie und das hat dann gereicht. Ja, ist insofern wichtig, weil jetzt dieses Stimmungshoch auch mitgenommen wird und uns dann sicherlich auch begleitet bis zu den letzten Testspielen gegen die Ukraine und Griechenland, wo wir dann insbesondere gegen Griechenland vielleicht auch eine etwas defensivere Mannschaft nochmal sehen. Ukraine wiederum ist auch dabei. Die haben ihr Spiel gewonnen zu Hause gegen Island 2-1 nach einem späten Treffer und sind jetzt bei der Europameisterschaft also auch dabei. Von daher wird das dann auch ein Gegner sein, der in Wettkampflaune ist, sage ich mal, im Gegensatz zu Griechenland, die tatsächlich ihr entscheidendes Spiel verloren haben und raus sind. Ja, nochmal zurück zur deutschen Mannschaft. Mittelstädt hat das 0-1 mit einem sehr ausbaufähigen Pass auf Jonathan Tah eingeleitet. Der sah da nicht so gut aus, hat das aber mit einem schönen Tor, wirklich echt ein sehr, sehr guter Schuss, direkt wieder wettgemacht. Kann man auch sagen, finde ich, bei Mittelstädt so ein bisschen das, was auch bei Frankreich, im Frankreich-Spiel zu sehen war, dass er nach hinten so ein bisschen ausbaufähig ist, aber vorne wirklich auch eine Waffe sein kann. Nicht nur aufgrund des Tores, aber immer wieder auch gute Wege macht, den Raum ganz gut nutzt, der sich ihm bietet und ja, der einfach auch hochmotiviert ist, einfach Bock hat.
Ja, lass uns doch mal so gucken, wer sind denn jetzt nach diesen zwei Spielen, wer sind denn so die Gewinner und die Verlierer vielleicht, wenn man das überhaupt schon so sagen kann. Aber wer konnte jetzt hier auf sich aufmerksam machen? Mittelstädt, finde ich, hast du jetzt ja auch schon gesagt, der hat sich da sicherlich jetzt auch vielleicht langfristig da schon so einen Startplatz erkämpft. Für mich zum Beispiel Gündogan, jetzt zwei Spiele gemacht, wo doch ein bisschen enttäuscht, kann man, finde ich, schon sagen. Und wenn man dann überlegt, dass ein Sané ja noch gefehlt hat, vielleicht ein Kandidat, der noch raus rotieren könnte. Wen seht ihr noch so? Was sind so noch Spieler, die positiv oder vielleicht auch negativ auf sich aufmerksam gemacht haben jetzt in diesen zwei Spielen?
Ich denke natürlich, Toni Kroos hat bei seiner Rückkehr sofort gezeigt, was er dieser Mannschaft bringt. Hat auch jetzt gegen Niederlande, finde ich, noch gegen den Ball auch einige starke Aktionen gehabt, wo er richtig rausgeprescht ist mit einer Dynamik, die man ihm vielleicht auch sonst nicht so zugetraut hätte, aber die er auch mitbringt. Also das war schon sehr, sehr stark, was er geleistet hat. Havertz fand ich auch gut. Fand ich jetzt auch mannschaftsdienlich in diesem Spiel wieder. Hat jetzt auch nicht diese geilen Aktionen, hat jetzt auch so ein bisschen mit Musiala zu kämpfen mit dem Rasen, aber war auch ein gutes, okayes Spiel. Also da kann eigentlich die meisten sich auszeichnen. Und Gündogan hast du ja gerade schon genannt, ist noch am ehesten der so ein Verlierer. Und natürlich die Spieler, die nicht gespielt haben, beziehungsweise gar nicht dabei waren. Ich glaube, das sind natürlich die größten Verlierer, die Spieler, die nicht dabei waren. Weil diese Mannschaft jetzt auch in diesen zwei Spielen so überzeugt hat, dass man sich auch vorstellen kann, dass dieses Team mit vielleicht ein oder zwei Veränderungen, je nach Form, je nach Verletzung, auch so in das Turnier geht. Und dementsprechend ist das natürlich für einige Spieler, die sich da vielleicht mehr erhofft haben oder auch noch erhoffen, auf den Zug aufzuspringen, ist das eine harte Nummer.
Mhm. Gerade auch so für die Stimmung. Weil natürlich jetzt also diese Gruppe so zusammen ist, auch mit vielen neuen Spielern, gerade die ganzen Stuttgarter, die so eine richtige Aufbruchstimmung damit reinbringen. Jetzt haben die zwei Positiverlebnisse und die freuen sich richtig drauf, sich das nächste Mal wiederzusehen. Und das ist eine Gruppe, wo, glaube ich, auch so die großen Egos so ein bisschen fehlen. Und wenn sie da sind, dann spielen sie vielleicht auch. Und ich glaube, dass sich wirklich so viele etablierte, die Dortmunder Innenverteidigung mit Schlotterbeck, Süle, Hummels, Goretzka, dass die am Ende auch nicht mitfahren werden. Du hast ja sogar noch Spieler wie einen Beste oder einen Pavlovic, die jetzt verletzt abgereist sind, die dann vielleicht noch eher in Frage kommen und da nochmal ihre Chance bekommen, dann bei den Testländerspielen. Von daher ist alles, was Nagelsmann sich überlegt hat, aufgegangen, ja? Weil ja auch viel von diesen Entscheidungen, es war ja zum einen klar, die sportliche Form, die gerade haben, aber viel war auch Kaderhygiene, was man auch unter Löw
schon immer gesehen hat. Oh, das schöne Wort, Kaderhygiene mag ich.
Ja, dass er wirklich überlegt hat, okay, wen will ich spielen lassen? So, was ist die erste Elf, die erste 13? Und wen nehme ich darüber hinaus mit? Und da geht es dann nicht nur vielleicht um die höchste sportliche Qualität, sondern darum, okay, wer bringt mir in der Kabine am wenigsten Unruhe? Wer hilft es, die Stimmung aufrechtzuerhalten? Das ist einfach auch wichtig, wenn du, glaube ich, so ein Turnier spielst. Und ich sehe es auch wie Tobi, ich glaube, dass dieser Kader sehr nah an dem Europameisterschaftskader sein wird.
Ja. Ich finde, ich würde gerne in einer Sache ein bisschen widersprechen. Von Havertz war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich weiß es, vielleicht gibt es da nicht die ideale Lösung. Ich fand eigentlich Füllkrug, als er reinkam, sehr, sehr präsent direkt und hat auch immer schön diese, was ich auch während des Spiels gesagt habe, so als Anspielstation, der dann weiterleitet, hat nicht jede Weiterleitung perfekt geklappt und so, aber da kam dann direkt, kamen dann auch die anderen Spieler wieder zu Chancen. Also ich hatte das Gefühl, wir waren besser mit Füllkrug und gefährlicher als mit Havertz, der halt immer so lauert, dass er geschickt wird und so. Erinnert mich so ein bisschen an jetzt wird's böse, Timo Werner Reloaded, so von der Art und Weise, wie wir spielen. Ich weiß, sind unterschiedliche Typen. Und ich mag Havertz auch und ich weiß auch, dass der bei Arsenal auch gut knipst. Aber was ich jetzt die letzten zwei Spiele gesehen habe, so als Neuner, hat er mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich weiß nicht, ob Füllkrug dann die bessere Variante ist. Wir haben halt nicht den Luxus, da den geilen Superstürmer zu haben. Aber da würde ich zumindest ein bisschen widersprechen. Mannschaftsdienlich, ja, okay, das würde ich ihm auch nicht absprechen. Aber ich fand es jetzt, konnte sich nicht so geil in Szene setzen in den zwei Spielen. Ja,
er war halt der Einzige, der noch ein bisschen Tiefe reingebracht hat in dem Spiel. Ich finde, seine Geschwindigkeit ist ein Faktor, auch dass er spielstark ist. Füllkrug ist natürlich schwer zu bewerten. Ja, er hatte gute Aktionen, er hat aber auch dann seine zwei Fehlpässe in guten Situationen. Er hatte dann einmal einen richtigen Anschuss bekommen von Thomas Müller, weil er eben nicht den richtigen Laufweg gewählt hat vorne drin. Die Szene haben wir auch noch in Erinnerung. Und er hatte natürlich auch ein bisschen das Glück, dass die Niederlande nach diesen Wechseln in der 73. Minute, dieser Dreifachwechsel,
das stimmt, ja.
Da ist dann komplett der Rhythmus von denen weggegangen. Und da hast du halt gemerkt, dass da ein Qualitätsunterschied war und auch ein Unterschied in der Körperlichkeit im Mittelfeld. Da hat Deutschland dann deutlich leichter in diese letzte Linie spielen können. Also war das eine dankbare Aufgabe. Deswegen, ja, ich bin eher so ein Havertz-Verfechter, aber ich sehe auch die Argumente für Füllkrug.
Gut, dass wir zwei solche Spieler haben. Ich hoffe mal, Füllkrug kommt damit auch klar, wenn er eher als Einwechselspieler kommt. Ich denke auch schon, dass Havertz, mal gucken, wie jetzt die beiden am nächsten Spiele dann laufen, aber dass das auch so die erste Elf ist, die er im Sinn hat, die er heute hatte spielen lassen, das war ein deutlicher Fingerzeig. Wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich gebe Havertz ein Spiel und Füllkrug ein Spiel, so dann hätte es eher darauf hingedeutet, dass da noch nicht die Mannschaftsaufstellung in seinem Kopf gefestigt ist. Aber so, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass das erstmal die Elf ist, die er spielen lassen möchte. Und ich finde es gut, dass man mit Füllkrug jemanden hat, der auch einfach so ein Büffel ist, der sich im Strafraum durchsetzen kann und der auch so eine, wenn er den Ball hat, dann ballert der einfach aufs Tor. So, und das ist etwas, dieses Büffelige, Barbarische, richtig einfach mit der Keule rauf da. So, das ist, ja, Havertz hat da eher die feine Klinge. Nicht, dass er kein Gespür hat, so er hat ja auch gegen Frankreich einen guten Laufweg gewählt und dann ja auch das Tor gemacht, muss man auch mal sagen. Havertz hat er getroffen. Aber ich finde es auch gut, dass man so einen Füllkrug noch auf der Bank hat, den man reinschmeißen kann. So, der bringt der Mannschaft, finde ich, auch was, auch physisch. Ja, Andrich haben wir besprochen, der auch wieder lange auf dem Feld stand und dann für Pascal Groß ausgewechselt wurde, der ja auch die Alternative war. Das hatte Nagelsmann ja auch immer gesagt, dass er einen Andrich oder einen Groß da sieht. Den fand ich auch sehr engagiert, konnte jetzt nicht so die großen Akzente setzen, ist mir mit ein, zwei unglücklichen Fouls so ein bisschen aufgefallen, aber der wird dann der Ersatz sein für Andrich auf der 6 neben Toni Kroos. War auch nochmal ein deutliches Zeichen. Dann haben wir den Führich noch, der scheint mir in Abwesenheit von Sané erster Einwechselspieler zu sein für diese Dreierreihe da vorne. Dass auch wenn Gündogan rausgeht, dass dann Musiala wird zentraler reinrücken und Führich über außen kommt mit seinem Tempo. Sollen wir mal gucken, wie die Hierarchie sich dann darstellt, wenn Sané wieder da ist. Nehmen wir an, der sollte eigentlich vor ihm stehen. Und apropos Sané, ich fand das auch sehr bemerkenswert, dass er jetzt nachgereist ist, obwohl er gesperrt ist und den Dienstag hier im Kreise der Nationalmannschaft verbracht hat. In Frankfurt steht ja auch dieser DFB-Campus, wo die sich ja vermutlich dann da eh auch treffen. Und das ist ein wichtiger Fingerzeig, dass er dann in dieser Gruppe, die sich ja gerade formt, dabei sein will in dem Moment, wo das passiert. Der will dabei sein und wenn er das nächste Mal dann anreist, will er sozusagen die Insider, die sich gebildet haben, kennen und so einfach, wie die sich die neuen Dynamiken aufstellen, da will er ein Teil von sein. Und das ist wichtig, finde ich, dass er da jetzt mit reinschnuppert. Weil ich bin, viele Leute sagen ja auch immer, das ist bei Sané halt auch so, hat eine schlechte Phase, sagen alle, oh, was ein Loser, so ein bisschen wie bei Özil früher. Und wenn er eine gute Phase hat, sagen alle, Alter, der Typ ist der Weltklasse, der beste deutsche Spieler. Und ich bin der Meinung, dass ein Sané in guter Form Gold wert sein kann. Auch wenn er von der Bank kommen sollte, aber das ist schon.
Auf jeden Fall. Ich meine, ja. Sané hat auch diese Saison schon wieder 20 Scorer gemacht. Ne? Also wir reden, selbst wenn wir von einem dann eben nicht in Topform sich befindlichen Sané sprechen, sprechen wir immer noch von einem, der ein Unterschiedsspieler ist, der ein Spiel entscheiden kann an einem guten Tag. Also ja, das wird mir dann auch, der wird mir dann auch zu oft auf seine hängenden Schultern reduziert. Ja. Aber dann können wir uns doch freuen. Ich glaube, jetzt gibt es erstmal auch 3 Monate lang oder so keine Länderspielpause mehr.
Ja, so lange zwei Monate. Gar nicht mehr, bis die WM losgeht.
Ja, ja, es gibt, glaube ich, noch.
Ziehen die schon zusammen.
Genau, so kurz
drei
vor.
Monate vor kein Turnier. Länderspiel mehr, das sind keine guten Aussichten für die EM.
Ja, ja, ich habe wieder Scheiße gelabert. Ich meine 2 Monate oder so. Auf jeden Fall kurz vor der EM gibt es, glaube ich, nochmal ein Testspiel oder so. Aber jetzt gibt es erstmal keinen. Das war jetzt so fast schon eine Generalprobe, wollte ich sagen.
Ja, das hat er auch wirklich als Generalprobe angesehen und genutzt. Ja. Ich möchte noch, bevor wir zum Schluss kommen, einen Gewinner noch nennen. Also auch wenn es ein bisschen nerdig ist, ist sicherlich der Standardtrainer Mats Puttgereit. Weil der ja auch für relativ viel Geld verpflichtet wurde. Das ist natürlich dafür, dass du nur Standards machst. Da denken sich manche Leute auch, ja, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Und das war zuletzt ja auch häufig nicht die Stärke der Nationalmannschaft. Jetzt beide Spiele wurden maßgeblich durch Standardsituationen beeinflusst. Also das Spiel gegen Frankreich mit diesem Anstoßvariante, die aus seiner Schulter kam und jetzt, die aus seinem Kopf kam und jetzt der Schultertreffer von Füllkrug, auch ein Tor nach dem Standard. Das ist, glaube ich, auch nochmal so, um die Kritiker auch im Verband verstummen zu lassen.
Ja. Insbesondere, dass er dieses Schultertraining mit Füllkrug noch gemacht hat, ja. Am Schulterpendel, immer wieder hoch und mit der Schulter rein. Das hat er wirklich gut gemacht. Ja. Gut, also, die Euphorie bleibt bestehen. Ein etwas zäher Sieg, der zwischendurch auch ein bisschen langweiliger zum Anschauen war als das Spiel gegen Frankreich. Aber wichtig, finde ich, dann am Ende mit dem 2:1 diese Stimmung weiter aufrecht zu erhalten. Und so kann es dann ja gerne weitergehen gegen die Ukraine, gegen Griechenland und dann beim Auftaktspiel gegen Schottland, ne?
Ja. Yeah.
Jawohl. Ja, dann lieben Dank an euch, dass das nochmal so spontan geklappt hat. Und das war von uns mal ein kleines Fazit, eine kleine Besprechung. Jetzt ganz frisch kommen wir gerade aus dem Spiel. Und ja, euch vielen Dank fürs Zusehen hier auf dem Bundesliga-Kanal. Und wir freuen uns sehr über Kommentare. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Wer sind eure Gewinner dieser beiden Länderspiele? Wer sind die Verlierer? Gibt es vielleicht noch jemanden, der unbedingt mit muss, der es diesmal nicht geschafft hat? Lasst es uns wissen. Und dann sehen wir uns, Tobi, wann?
Am Dienstag. Montag. Wenn wir Dienstag. Den kommenden Spieltag besprechen.
Und abonniert den Kanal, ihr aus dem
Okay.
Kleiner Scherz.
Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Warte, wir müssen den Bumper drücken. 3, 2, 1.